Das ist ja so meine Vorstellung gewesen oder meine Vermutung, ne? Man muss da einfach nur reinkommen und dann sind die Leute alle cool. Ach, vergiss es, Mike. Es bleibt so, wie es immer war, in jeder Bubble.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hello.
Na, guten Tag. Na?
Ich glaube, es wäre schön, wenn wir versuchen, dass wir es wieder regelmäßiger hinbekommen, weil Regelmäßigkeit, also Consistency is key, ne? Um jetzt hier mal so ein paar...
Bam, Alter. Bam. Ja,
ich tue, ich bin als eingetragen, bin ich als Unternehmensberater, ne? Also es ist...
Echt jetzt?
Ja, es gab damals keinen, also zumindest in Schrapplau, ne, wo das eingetragen wurde, 2000, wann waren das, 14 oder 15 oder was?
Schrapplau.
Da gab es einfach... Da gab es einfach keine andere Bezeichnung, die der Amtsmitarbeiterin eingefallen ist. Und deswegen musste es dann Unternehmensberater werden. Schrapplau heißt übrigens übersetzt Skrabahnloch. Und das ist deswegen lustig, weil da ja ständig irgendwelche Häuser einbrechen, weil der ganze Ort untertunnelt ist wegen des Bergbaus. Okay. Also ein Loch in einem Loch sozusagen.
Alles klar. Sind wir jetzt eigentlich schon im Podcast?
Ich nehme schon auf.
Hallo, ja, ich nehme auch schon
auf. Guten Tag. Ehemalige Raubritterstadt, eine der kleinsten Städte Deutschlands. Ich finde es immer faszinierend, immer wieder.
Krass.
Und da schlängelt sich noch die Weida durch. Mhm. Ne? Der meistens ausgetrocknete Strom, der durch meine Heimat fließt.
Strom. Danke für diesen Trip in die sachsen-anhaltinische Fastbörde.
Das Weinweiderland ist das. Das ist nochmal ein spezifischer Ort auf der Querfurter Platte.
Nee, noch habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Weider habe ich schon mal gehört. Ja.
Tja, da ist dir was entgangen, Mike. Weil du immer nur nach Eisleben guckst. Ja, das alles, was dich in Sachsen-Anhalt interessiert, ist im Mansfelder Land.
Aktuell sogar mal nach Quedlinburg geguckt. Da ist eine Hans-Ticha-Ausstellung aktuell. Da hingen Plakate davon in Weimar.
Ja, weil vermutlich Menschen.
Meiner Lieblingsmaler. Wenn da Leute, muss ich unbedingt mal hin.
Wenn Leute Hans-Ticha kennen, dann sind das vermutlich irgendwelche alten Snobs, die in Weimar leben.
Ja, gut, also aus Halle kommt, solltest du Hans-Ticha vielleicht auch kennen. Aber
also, ich muss mich jetzt outen. Ich habe absolut keine Ahnung, Mike.
Echt nicht?
Nee, ich werde das mal googeln kurz, warte. Ach du Scheiße. Naja, gut, deswegen. Das ist ja, also für mich ist das ja absolut, also nicht unverständlich, ich verstehe es schon, aber es ist grässlich. Grässlich.
Ja, er hat jetzt keine Segelschiffe unter wallenden Himmeln, über wallenden Wellen gemalt, das ist schon klar. Hat aber auch keinen Grund dazu gehabt.
Hat der zu DDR-Zeiten viele so Märchenbücher und
ist einer der führenden Buchillustratoren in der DDR auch gewesen.
Das dachte ich mir, weil das kenne ich daher tatsächlich.
100 pro oder wie mal junge Leute sagen, safe, hast du da schon was gesehen.
Also im Zusammenhang mit Buchtiteln finde ich das wiederum ein bisschen charmanter als jetzt als ganz großes... Plakat oder so. Weil da, also so quasi mit einer inhaltlichen Kombination ist es interessant. Als einzelnes Werk nicht erträglich. Meine Fachmeinung.
Okay, alles klar. Naja, gut, dann werde ich das mal so durchstellen. Vielleicht wird ja die Ausstellung dann geschlossen.
Na, Hans Ticher ist auch schon tot, ne?
Ist er gestorben? Nein.
Ich sehe ja ganz viele Bilder, die schwarz-weiß sind.
Ist sehr alt, aber der durfte noch nicht tot sein. Das hätte mich jetzt... Nee, ist noch nicht tot.
Er lebt noch. Aber offensichtlich wird er oft in schwarz-weiß dargestellt. Na gut, okay, alles klar. Ich wollte, bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche Zeitgenossen zu beleidigen, wollte ich ganz kurz auf einen Kommentar eingehen, den wir bekommen haben. Zum letzten.
Apropos Beleidigung.
Ja, nein, also die ganze Beleidigung lese ich natürlich nicht vor. Also danke für eure Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, die zu lesen. Die schaffen es jetzt nicht alle rein, weil sie teilweise sehr lang sind und uns dann quasi inhaltlich dann auch immer so ein bisschen wegführen. Aber das finde ich nochmal ganz wichtig. Von Janek, öffentlicher Dienstmitarbeiter hier. Um Kehrmaschinen und Müllauto fahren zu dürfen, braucht man selbstverständlich einen LKW-Führerschein und unter Umständen eine zusätzliche Qualifikation. Eine Hierarchie gibt es nur in dem Sinne, dass der Fahrer den Müllautos besser bezahlt wird und die Verantwortung innerhalb der Kolonne trägt. Also Lader oder Werker wird keinerlei Ausbildung oder Qualifikation, als Lader oder Werker wird keinerlei Ausbildung oder Qualifikation benötigt. Liebe Grüße. So, haben wir die Frage nach der Kehrmaschinenthematik nochmal hier professionell gelöst.
Also das ist vielleicht nicht das, was ich sagte, aber das, was ich meinte, so wie ich es gehört habe. Wenn ich das so gesagt habe, dann hast du es falsch verstanden.
Also ich glaube, du hattest das schon so sehr ähnlich so gesagt, ja.
Ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass da jemand mit einem LKW-Führerschein und irgendeiner Kommunaltechnik-Zusatzausbildung, wie auch immer, da.
Ach stimmt, du hast ja gesagt, dass die Werker krasser sind. Und dann meinte ich so, naja, unterschätzt man nicht den, der da fährt, weil er muss ja psychisch.
Zudem hat man ja als Kind kaum Kontakt irgendwie, aber die Loader sozusagen da hinten, also Pete Steele von Type O Negative hat ja auch bei der,
war der nicht Gärtner oder sowas?
Da hat er viel gearbeitet irgendwie, aber da war auch schon bei der städtischen Müllabfuhr hat er auch gearbeitet.
Hatte der eigentlich mal was mit Doro, sag mal?
Mit Doro? Wie kommst du denn da drauf? Weil die immer, ja, mit Doro, der Typ, da war ja 2,50 Meter gefühlt.
Weil Doro immer Bilder mit ihm postet oder regelmäßig Bilder mit ihm postet und ich denke mir immer so, sieht so ein bisschen...
Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also verfüge ich über keinerlei Insider-Information. Ich weiß nur, dass Doro auf einer platonischen Ebene zu ganz, ganz vielen Musikern ein inniges Verhältnis hatte. Ne? Das war ja mit Lemmy und so genauso. Die haben sich ja auch geknuddelt und lieb gehabt und so. Und da muss ja jetzt auch nicht immer irgendwie was laufen.
Ja, korrekt. Aber die Bilder mit Pete Steele, die gucken ein bisschen anders, finde ich.
Ja, wie gesagt, ich bin für sowas überhaupt nicht empfänglich, aber wenn ich in meinem Bekanntenkreis, sag ich mal, veritable Metal-Ladies frage, was sie von dem Pete-Stil der 90er Jahre halten, also da kriege ich schon glänzende Augen von den meisten Damen, ne? Und das ist doch auch okay, dass man sich da mal rankuschelt.
Long Schlong Silver.
Ja, das war klar, dass du es wieder darauf reduzierst.
Weißt du, wir sind alle bloß Tiere, Mike. Das überrascht dich doch jetzt nicht.
Ja, der eine mehr, der andere weniger, gell? Aber ja, manche Affen haben mehr Haare, so ist es halt. Ne?
Und mehr Schwanz. So, jetzt haben wir das auch mal in diesem Podcast hinbekommen. Also, guck mal, wie Mike lacht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, jetzt, ja, okay. He clears his face. Jetzt ist er wieder ernst. Und bruskiert. Ja, okay.
Also, dass wir jetzt
der Weimarer Kulturbürger jetzt wieder.
Nach 10 Minuten Podcast hier schon an der Talsohle angelangt sind.
Hello, can you go? Mike, wir können noch tiefer, so ist nicht. Okay.
Ja, nee. Also, da muss ich ganz ehrlich, also, da habe ich eher für Doro so eine Art unschuldige Marienverehrung. Ne? Also da denk ich überhaupt nicht über sowas nach, mit wem die was hatte, wer ihre Partner oder Partnerinnen oder was weiß ich sind, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Jetzt hebst du das wieder auf so eine woke Ebene. Es ging doch nur um den Müllfahrer, ne? Da haben wir jetzt den Bogen geschlagen und dann habe ich mich daran erinnert, dass sie jetzt letztens wieder, ein Bild mit Pete Steele gepostet hat und man so ein Glänzen in den Augen sieht, wo man sich so denkt, vielleicht war da was. So, okay, jetzt stehe ich ja wieder da wie der Dorftrottel. Hast du gut gemacht, Mike. Komm, hau mir doch mal jetzt hier so ein schön geistiges Thema hin. Irgendein Künstler, den ich nicht kenne oder sowas. Komm, machen wir mal jetzt.
Ja, hab ich ja jetzt schon gemacht. Also das ist halt, weiß ich nicht, wenn jetzt, Markus Söder oder Campino ein Bild mit Margot Friedländer postet, da fragst du dich
was
doch auch nicht,
haben
die was
jetzt
miteinander gehabt?
Die waren einfach beide jung damals. Meine Fresse, Mike. Hast du keine menschlichen Regungen oder was? Also ist ja...
Wie ich sage, ich weiß nicht, warum du, wenn ich bei Doro von Marienverehrung rede, da, warum das eine woke Ebene sein soll, also dieses erzkatholische Konstrukt von unschuldiger Marienverehrung, wie Johannes Paul II. Das exerziert hat.
Nee, Frauen als Heilige darstellen ist halt auch wieder so, das ist auch nicht korrekt einfach, das ist auch nicht korrekt.
Nee. Wahrscheinlich nicht, aber das sieht ja auch jede Frau anders, kann sie ja auch. Also insofern, ja, und also ich kann mich da ja nicht in irgendwie Frauen hineinversetzen.
Was ist denn jetzt los? Das war doch nur ein Kommentar, Mike.
Ja,
get over it.
Lass mich doch mal reden. Wenn ich jetzt ein Bild aus den 90ern mit Pamela Anderson hätte oder so und heute fragt sich jemand, boah, haben die was miteinander gehabt? Weiß ich nicht. So als einfach gestrickter Kerl ist das doch eigentlich, da lässt man doch die Zweifel im Raum stehen, oder? Ist doch jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Ja.
Normale Leute würden es einfach im Raum stehen lassen und ja.
Hm. Okay, nee, das ist einfach nur, weil da muss ich meine Doro verteidigen. Es gibt viele Ritter, die ihr zur Rettung gereichen und eilen, wenn da irgendwie Doro auf so eine platte Ebene herabgewürdigt wird.
Also ist Pete Steele jetzt ein Wichser oder das habe ich jetzt nicht verstanden?
Weiß nicht, ob der ein Wichser war. Also er war jetzt kein Literaturprofessor nach dem, was ich so höre von manchen Leuten. Aber ich kenne ihn nicht persönlich.
Also
rein musikalisch.
Ich finde das ja jetzt nicht schlimm, wenn da irgendwie zwei exponierte Persönlichkeiten einer Szene oder einer Branche sich da näher kommen. Was ist denn da jetzt dabei? Ist das doch
du hast da nicht gefragt, ob die sich näher gekommen sind. Du hast Boulevardesque,
wolltest du sagen.
Boulevardesque hast du gefragt, ob die was miteinander hatten.
Ey, das ist ein kauziger Bro-Cast hier.
Ja.
Es ist keine,
aber nicht bei Doro, Entschuldigung.
Keine Literaturanalyse.
Ja, apropos Literatur, wie läuft's mit deinem Buch? Ich habe gesehen, du warst im Vorverkaufsliste bei Amazon noch hinter dem neuen Egon Krenz bis jetzt.
Nee, das stimmt nicht. Ich war schon vor Angela Merkel zwischenzeitlich. Das ist ja immer so ein Auf und Ab.
Ja, ich habe ja von Angela Merkel geredet.
Na, Egon Krenz ist definitiv hinter Angela Merkel gewesen.
Weiß ich nicht, ich habe nur gestern
Platz 1 in Wiedervereinigung. So, und Egon Krenz meinst du ja sicherlich in der Liste Wiedervereinigung, oder?
Ich glaube ja.
Ja.
Ja. Na gut, das ist ja je nachdem, ob mal ein, zwei Bücher vorbestellt werden oder nicht, verschiebt sich die Liste ja auch wahrscheinlich.
Also komplett um hunderte Plätze. Das ist halt wirklich insane. Also da hast du Fluktuationen von 1000 Plätzen am Tag.
Ja, ja, okay, das kann natürlich sein, dass ich da in einem anderen Moment... Ich habe mich so gefreut, dass ich dein Buch da gesehen habe, aber weil ich nach dem Egon Krenz Buch geschaut hatte. Das kommt jetzt, glaube ich, am 2. Juni oder so.
Hm. Ja, also...
Wenn ich mal von Old Egon mal ein bisschen Werbung machen kann. Da,
also, to be honest, ich bin noch nicht so richtig beruhigt.
Ja.
Weil ich glaube, dass meiner Kernaudience dieses Thema scheißegal ist.
Okay. Hm.
Und ich glaube, dass nicht so richtig rauskommt, dass es ja ein Buch über mich ist. Auch. Also über meine Erfahrung irgendwie auch. Also, dass die Leute jetzt ein Fachbuch über Ostdeutschland erwarten. Und deswegen halt so. Hm.
Alexander Oschmann.
Ja, so in der Richtung.
Ja, ja.
Dabei ist es doch eigentlich J.D. Xander.
Ja, okay, verstehe ich. Das ist natürlich, aber vielleicht habt ihr da auch zu viel auf einmal irgendwie gewollt. Ne?
Ja, ja.
Es soll um dich gehen, dann musste man noch ein Bild von dir aufs Cover drauf machen, dann musste unbedingt der Begriff Ost in den Titel mit rein und dann noch als Untertitel. Das ist nicht monolithisch genug irgendwie. Habe ich mir gestern so gedacht, als ich den Einband gesehen habe. Fand ich so ein bisschen Kraut- und Rüben-mäßig.
ich wollte den Einband nicht mit meiner Fresse haben.
Na gut, aber wenn man wissen soll, dass es um dich geht, ist das ja jetzt vielleicht nicht verkehrt.
Ja, also am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass beim Verlag einfach auch Leute arbeiten, die selber einfach ins Blaue schießen. So, also generell überall habe ich immer wieder das Gefühl, Leute machen einfach irgendwas und meistens funktioniert es, weil die Strukturen halt da sind und deswegen Sachen einfach funktionieren oder auch nicht. Und ja, mal sehen. Also bin da jetzt ein bisschen unzufrieden, weil es sich so, also naja, mal gucken. Es bringt jetzt wenig, glaube ich, da vorab schon was zu sagen.
Ja, also das lässt sich ja jetzt auch noch nicht wirklich abschätzen. Ne? Musste mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also mich interessiert das ja, das Thema. Ne? Also jetzt, wo wir uns unterhalten haben, würde mich natürlich das, was du rausgeschrieben oder weggekürzt hast, noch mehr interessieren, weil du meintest, du warst da in einem ziemlichen Rage teilweise und hast da ganz schön vom Leder gezogen oder im Wahn geschrieben in manchen Themen.
Ja, aber das hat eigentlich die Verständlichkeit eher negativ beeinflusst. Also es ist jetzt so, dass ich 150 Seiten insgesamt weggestrichen habe, die aber rein inhaltlich immer noch drin sind. Also das sind dann so Verstärkungen gewesen oder Wiederholungen oder irgendwelche Sachen, die nochmal genauer ausformuliert worden sind oder Details und irgendwelche Zusammenhänge, auch vielleicht ein paar Sidequests, die jetzt nicht viel weiter noch dazu beigetragen haben. Was ich tatsächlich interessant finde, das wusste ich vorher auch nicht oder das finde ich auch ein bisschen schade, dass man wirklich jede Figur, die dort vorkommt, komplett anonymisieren muss.
Jetzt rein presserechtlich.
Von den Namen, ne? Also, dass jeder, der in irgendeiner Weise erwähnt wird, einen anderen Namen bekommen muss.
Es sei denn, es sind jetzt Personen der Zeitgeschichte. Oder
genau. So. Oder es sei denn, es sind Personen, die dann sozusagen ihr Eingeständnis geben dazu. Was halt schwierig ist, wenn es Leute sind, die du dein Leben lang nicht mehr gesehen hast, seit dieser.
Verstehe.
Oder zu denen du keinen Kontakt mehr hast. Und das finde ich krass, weil wenn du beispielsweise sagst, Julia aus Rostock.
Ja, aber ist das schlimm, wenn das dann Caroline aus Rostock wird?
Nee, es ist aber doof, wenn es dann Ronja aus Hoyerswerda wird.
Okay, verstehe ich, aber nenn doch einfach wie alle anderen Podcaster und alle Frauen im Osten Mandy und alle Jungs Ronny. Nee, ja, Ist das wirklich so hart? Echt? Okay, krass. Das war mir gar nicht bewusst. Also wenn das sozusagen, das ist ja dann nicht individuell zurückführbar. Ja,
es ist individuell zurückführbar für die Leute, die dabei waren. Aber die Leute, die dabei waren, waren dabei und wissen es ja. Also das ist ja so der Punkt. Ja, okay, die Leute, die es wissen, wissen es. Aber die wussten es ja auch vorher. So, hä?
Ja, na klar, aber es wissen dann ja alle anderen. Keine Ahnung.
Also de facto spielt es ja keine Rolle. Es spielt keine Rolle, aber es, ne, also mir ist ja Authentizität und Wahrheit ist mir ja sehr wichtig. Und selbst die Veränderung eines Vornamens empfinde ich schon als einen Eingriff in eine Wahrheit, die mir nicht passt. Weil die Realität ist quasi mit diesem Namen kodiert worden und dann gehört der Name da halt hin.
Das verstehe ich voll. Also wäre ich trotz Jurist jetzt auch von alleine nicht drauf. Also natürlich, ne, bei irgendwelchen ganz besonderen oder exponierten Sachen oder so, da kommt man schon auf die Idee. Aber jetzt zu sagen, keine Ahnung, ich habe mit Silke aus Triptis das erste Mal im Kinderferienlager geknutscht oder so, dass das ein Problem sein könnte.
Ja, solche Belanglosigkeiten schreibe ich da ja nicht, Mike. Ne? Wenn ich
Mein Leben ist gefüllt mit solchen Belanglosigkeiten, deins natürlich nicht.
Intellektuell aber überkandidelten Weimarer Großbürger, die mich dafür kritisieren, dass ich frage, ob Pete Steele was mit Doro hatte, weil ich permanent in meinem Alltag so angegangen werde, schreibe ich sowas natürlich nicht in meine Biografie rein.
Ja? Ey, willst du mir echt dieses Vogue-Krönchen heute aufsetzen? Wenn ich das aufhätte, dann hätte ich mich aufgeregt, dass du nicht gefragt hast, ob Doro was mit Pete Steele hatte. So rum. Und nicht Pete Steele mit Doro.
Ich weiß gar nicht mehr, wie rum ich das gefragt habe.
Weiß ich auch nicht mehr.
Ich glaube, ich habe es. Nee, also Doro
kann
ist,
jeder nochmal zurückspulen.
Doro ist schon eine selbstbewusste Frau, die ganz genau weiß, was sie will, glaube ich. Also das ist, es steht außer Frage, dass sie sich da nimmt, was sie will. So.
Ja, absolut. Also, du wärst ja nicht da und immer
ja,
noch da, wo sie
ja,
ist.
Ja. Also das ist ja über, das ist ja so abwegig, dass das überhaupt nicht intendiert war.
Ja, nee, ist schon klar. Ist schon klar. Das, da war ich vielleicht vorhin etwas über, weil es halt um Doro geht. Ne? Weil die ist wirklich.
Doro und ich, wir kennen uns auch schon seit über 10 Jahren, Mike.
So eine oder ist das nicht so eine unfassbar liebe Tante?
Absolut.
Das ist ja wirklich der Hammer.
Wenn wir keinen Podcast gehabt hätten, dann hätte ich bestimmt einen Podcast mit Doro.
Ja, glaube ich.
Weil
das kann man machen.
Das war auch eine der Sternstunden meiner YouTube-Metal-Karriere, wo ich mich mit Doro 2000, wann war das? 15? Hm. 14? Hm. In Wacken hingesetzt haben zum Interview. Das war auch einer der großen Momente. So.
Schön, schön. Nee, deshalb, die Marienverehrung ist da schon angebracht. Ja, auf jeden Fall. Also halten wir fest, bei deinem Buch bist du in einer, wie ich es nenne, gespannten Erwartungshaltung, was da noch besser wird.
Naja, also ich glaube, es ist ja auch geschrieben für eine Audience, die nicht unbedingt meine Audience ist. Hm. Also das Ziel ist ja darüber hinausgehen. Und wir haben ja auch schon ein paar Fernsehauftritte und so jetzt geplant diesbezüglich. Hm. Aber es ist ein bisschen schade, dass das jetzt halt relativ lame angelaufen ist. Vielleicht habe ich auch einfach schon wieder Erwartungen, die ganz, ganz fern sind von.
Ja, du kannst ja nicht einen Höhenflug nach dem anderen. Ne? Vielleicht bereitet das Buch ja nur einen Höhenflug vor. Ne? Wenn es deine Kernaudienz jetzt nicht so interessieren sollte, heißt ja nicht, dass die dich verlässt. Es heißt ja vielleicht nur, dass du zu deiner Kernaudienz gerade noch Leute dazugespült kriegst. Ne?
Was dahinter, also ich. Was mich da berührt, ist nicht der Umstand, dass ich Angst habe, dass was mich berührt, ist nicht, dass ich sauer bin, dass die Leute das nicht in großen Scharen kaufen. Also ich war auch auf Platz 65 von allen Büchern auf Amazon, als ich das im Video angeteasert habe. So ist es nicht, aber es ist halt nicht Platz 1 oder was gewesen. Hm. Was mich so ein bisschen belastet, ist der Gedanke, dass durch diese ganze Funk-Thematik einfach eine gewisse Distanz zwischen mir und meinen Zuschauern entstanden sein könnte. Weil ich jetzt ja quasi so ein öffentlich-rechtliches Gesicht bin und dementsprechend so vielleicht seelenlos oder was, keine Ahnung.
Mhm.
Und das ist, was mich halt beschäftigt irgendwie und wo ich so, wie man so schön sagt, low-key verunsichert bin.
Also kann ich nachvollziehen, also ich glaube, du bist auf jeden Fall immer noch einer der beseeltesten im öffentlich-rechtlichen Bereich in dem Regal, in dem du unterwegs bist, auf jeden Fall. Also gerade auch, weil du dir Gedanken drum machst, also jetzt so von meiner Wahrnehmung, ich muss ehrlich sagen, dass von normalen, in Anführungsstrichen, Qualitätssteigerungen, die ja mit der Zeit kommen sollten, sich für mich ein Independent-Video von früher, nicht von einem Video von heute, groß unterscheidet. Ne? Also natürlich Recherchetiefen und es hat sich verbessert und klar, aber so soll es ja auch sein. Aber jetzt von der Ansprache her, wie es für mich rüberkommt, von der Authentizität, aber ich bin ja auch ein bisschen näher an dir dran, jetzt sage ich mal, als der Otto Normal Alexander Prinz-Fan, aber du bist halt nicht mehr nur der Parabelritter, du bist eben auch Alexander Prinz mittlerweile. Ne? Mhm. Das ist schon auch noch ein Unterschied, aber für deine Medienpersönlichkeit eher ein Coming-of-Age-Ding. Da musste schon damit leben.
Na, Spielplatz verlassen. Ne?
Ja, diese Twitch-Anarcho-Verehrung, die man so als unbekümmerter Start hat, also das soll es ja auch nicht ewig sein. Von daher.
Aber wenn das die Beste ist.
Ja, also im Nachhinein ist es vielleicht.
Also vielleicht ist man dann halt irgendwie so jetzt im Extremfall, wenn man dann irgendwie hier und da mal eine Sendung moderiert und dann irgendwie unterwegs ist und de facto Millionen deine Fresse kennen, aber die wenigsten sich einen Scheiß um dich scheren. Ja, und du, also versus, du hast ein paar tausend Leute, denen wirklich was dran gelegen ist.
Absolut, also kann ich komplett nachvollziehen. Mir geht's ja ähnlich, ne? Ich weiß heute schon, auf einigen Sommerfestivals kommen wir an und da haben schon, was weiß ich, Merciful Fate oder King Diamond das Zeug auf die Bühne geschmissen. In Flames haben ihr Zeug schon dastehen. Wir müssen auch noch gucken, wo wir unsere Bühnendeko irgendwo hinbasteln, ohne dass sich da Leute an die Gurgel gehen. Und dann sind da noch Pressetermine bei Rock am Ring, Rock im Park und den ganzen Scheiß irgendwie. Fand ich früher auch geiler, wenn du da 17 Uhr ins Auto gestiegen bist, bis zu irgendeinem besetzten Haus gefahren und hast dich da von 300 Leuten abfeiern lassen, war irgendwie viel unschuldiger und hat eigentlich viel mehr Spaß gemacht als dieses Korsett, in dem du dich da bewegen musstest. Ne? Das wiegen dann manchmal die 90 geilen Minuten auf der Bühne auch nicht auf, irgendwie den ganzen Scheiß, den du da auf einmal drumherum hast. Aber so ist es halt, ne? Also wenn man das ist, ja, with triumph comes loss.
Wow, oh Mann.
Das ist ein ganz, ganz wahrer Satz.
Ist das ein Sinnspruch oder ist dir das gerade gekommen?
Nein, ach, das gibt's als Plattentitel von irgendwelchen Bands. Das ist ein Sinnspruch auf
jeden Fall. Dann sage ich lieber Triumph and Agony von Rhapsody of Fire.
Oh Gott.
Weil es ein ganz fantastisches, das beste Album von Rhapsody of Fire.
Okay.
Und es ist, glaube ich, das Einzige, was nicht auf Spotify ist, verdammte Axt.
Okay. Weiß ich nicht, ob ich die dunkle Ecke von Spotify schon mal abgebogen bin.
Ach komm schon, das ist da, die sind schon sehr solide gewesen.
Ja,
und auch als Gitarrist kannst du doch gegen Luca Turilli nichts sagen.
Absolut, ach um Gottes Willen, also wenn ich einen kleinen Finger von dem Typen hätte, dann wäre ich schon doppelt so gut, wie ich jetzt bin. Also für das, was es sein soll, also ich mag halt nur diese Art von Musik sehr selten, sag ich mal. Ne? Zum Beispiel, wo ich mich jetzt drauf freue, bei einem tschechischen Festival spielen wir mit Stratovarius zusammen. Glaube, die habe ich noch nie live gesehen.
Du findest Stratovarius besser als Rhapsody of Fire?
Also ich habe von Stratovarius zumindest ein paar Hits im Ohr. Rhapsody of Fire bin ich jetzt wirklich nicht so der.
Naja, so richtig Hits haben die ja nicht. Es ist ja eher immer so ein Gesamtwerk, ne?
Ja, also ich, deswegen, also für mich war das immer eher so ein Genudel irgendwie.
Ja, und es sehe ich bei Stratovarius ähnlich. Ich finde die halt so egal. Aber ich meine, das ist bei Power Metal, zählen die überhaupt unter Power Metal oder ist das schon wieder nur Hard Rock oder was? Ist gar nicht.
Weil Stratovarius?
Ja.
Na doch, würde ich schon.
Ist noch Power Metal.
Melodic.
Melodic Metal, ne? Das ist Melodic, bei diesem Genre ist das so oft so, dass sich diese Bands in Belanglosigkeit verlieren, aber krass produziert sind. Also ganz hochwertige Musik, krass produziert, aber belanglos.
Natürlich gibt es einen Haufen Belanglosigkeit, natürlich auch in den schwächeren Line-Up-Formationen von Stratovarius, ne? Aber also ich pfeife da manchmal schon beim Duschen so. Ne?
Mike pfeift beim Duschen Stratovarius-Songs.
Ja.
Gut.
I am the Alpha, I am the Omega. Ist doch der Hammer. Nee? Naja, egal.
Also jetzt schon, wo ich mir das vorstelle. Jetzt ist es auf jeden Fall doppelt so gut geworden, wie es vorher war.
Das macht sogar den Gedanken von Mike beim Duschen erträglich.
Nee, ich wollte damit sagen, es war vorher schon nicht gut. Da ist die Verdopplung jetzt nicht so, aber...
ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wo werkelst du denn jetzt gerade dran rum?
Ich muss nächste Woche auf der Republika sein. Und auf der
Was ist das nochmal genau?
Das ist das ist sozusagen das Schaulaufen der deutschen Online-Journalisten, Medien, whatever, Bubble.
Verleihst du wieder anderen Leuten Preise, die du nicht kriegst, oder?
Nee, also mein Redaktionsleiter hat mich tatsächlich dazu beschwatzt, dass wir da eine eine Guerilla-Aktion machen. Eine Guerilla-Aktion, die natürlich abgesprochen ist mit der
Ich wollte gerade sagen, wenn also du jetzt darüber redest,
nein, nein, es gibt selbstverständlich keine Guerilla-Aktion in dieser Medienwelt. Nee, also es, vielleicht kennst du dieses Meme, wo so ein Typ auf dem Campus sitzt an so einem Klapptisch und vorne am hängt so ein Zettel dran, quasi überzeugt mich vom Gegenteil.
Change my mind.
Change my mind.
Change my mind Meme.
Genau, also ich bin quasi das Change my mind Meme.
Und was ist deine These?
Ah, wir haben diverse, sowas wie ÖAR abschaffen oder sowas.
ÖAR, naja.
Na? Ja, und da hat mich mein Redaktionsleiter reingeschwatzt. Normalerweise fährt man da ja zum Networking hin und ich muss jetzt quasi 2 Tage lang rund um die Uhr da performen und hab da irgendwie, ja.
Du sitzt da wirklich an einem Klapptisch und musst mit Leuten reden.
Ja, es ist...
Oh Gott.
Ja, und das Blöde ist, dass der Veranstaltung später... Von alleine aufgefallen ist, dass sie mich gerne auf ein Panel buchen würden. Wir haben das gemacht, damit alle meine Redakteure oder beziehungsweise die Redakteure vom MDR auf meinen Nacken da schön Aperol saufen gehen können. Und da brauchen wir halt einen Grund, warum man da ist und die Tickets kriegt quasi so. Ne? Typisches Festival-Thema, ne?
Ich wollte gerade sagen, die Parallelitäten, also du hast dich eigentlich überhaupt nicht verbessert.
Ich habe mich überhaupt nicht verbessert. Das ist alles so wie immer. Leute kommen über mich kostenlos auf Festivals und ich muss dafür klächen. Es ist genau so wie früher, nur dass ich ja aktuell nichts mehr trinke, weswegen das sowieso sehr unerträglich werden wird. Also ich habe wirklich, Mike, ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist... Ich habe psychisch, habe ich jetzt schon Stress davor und ich habe ja danach mein Festival. Mein Festival ist so, ja, kein Stress, krieg hin. So, und das
ausverkauft,
so,
freue ich mich drauf.
Und das so, oh fuck, ich will nicht. Aber ich habe ja gesagt, ich muss jetzt durchziehen und da sind halt wirklich ganz schön High-Profile-Nasen angefragt.
Also kann man. Klingt jetzt nicht für mich, als ob das Grimme-Preis verdächtig ist, die Aktion.
Als ob ich jemals für irgendwas so einen Preis kriegen würde. Sind wir mal realistisch, sowieso nicht. Ne? Also da, wenn du nicht im Establishment mit allen Handshake-mäßig auf derselben Wellenlänge bist und es wird niemals passieren. Das ist ja so meine Vorstellung gewesen oder meine Vermutung. Ne? Man muss da einfach nur reinkommen und dann sind die Leute alle cool. Ach, vergiss es, Mike. Es bleibt so, wie es immer war in jeder Bubble.
Ist in der Musikszene genauso, aber klar, das sind nun mal die Strukturen, ne? Das verstehe ich schon. Insofern, dann trag doch dieses Signum des Aussätzigen mit Würde und sei da der Tempelwucherer, der die Arbeit überstrahlt.
Der Tempelwucherer, was ist denn ein Tempelwucherer?
Die damals von Jesus aus dem Tempel rausgeschmissen wurden. Das ist jetzt ein biblischer Bezug gewesen. Ich kann dir jetzt
was ist
die Stelle nicht
Mike, nennen. Mike, das ist das zweite Mal, dass du hier einen kirchlichen Bezug nimmst. Willst du uns was sagen?
Nee, vielleicht hat mich die Papstwahl mal wieder ein bisschen beeindruckt. Ich weiß es nicht.
Papst Bob der Erste.
Bob der Erste, ja, Robert. Bob, ja, stimmt. Bob. Leo, ja, ich finde Leo irgendwie so ein bisschen einfallslos als Namen. Da hätte ich mir irgendwie, na, ist egal. Aber
wie würdest du dich denn als Papst nennen?
Als Papst? Habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht.
Was?
Ja, ist kein Witz. Da. Und dann kam mir dann natürlich selber der Gedanke, okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Ne? Ich habe gar vielleicht so die deutsch-polnische Freundschaft zu verstärken, wenn man sich Johannes Paul III. Nennt oder so. Innozenz kommt auch immer gut. Oder Mike der Erste, nee, ne?
Na, wär das denn nicht Michael?
Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nur, es gab mal, das hatte ich auch mal gepostet irgendwie, ich weiß gar nicht mal, welche Nummer der hatte, aber ich bin irgendwann mal so eine Urkunde drüber gestolpert, da gab es so mal einen Papst, der hieß Hilarius.
Das ist geil, das ist geil.
Hilarius der Zweite oder so. Fänd ich eigentlich lustig. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie der Papst heißt, das einzige Papstgrab nördlich der Alpen, da im Bamberger Dom, welcher Papst das nochmal war, war eigentlich auch ganz cool. Ach, Clemens der Zweite war das. Ja, guter Clemens, nee. Nee, muss jetzt auch nicht sein. Aber wie gesagt, Leo finde ich so ein bisschen, ma.
Auf jeden Fall hat sich noch nie ein zweiter Papst Petrus genannt.
Okay.
Da hättest du auf jeden Fall dann die weltweite Aufmerksamkeit.
Ich weiß nicht, ob galt Petrus schon als Papst, da war ja eher Bischof von Rom. Das ist ja so in Personalunion das Amt. Erster Bischof von Rom war das ja.
Wie wär's denn beispielsweise mit Valentin? Weil es ist ja der Heilige der Liebenden.
Oh.
Hm. Und der Name,
ich bleib bei Hilarius.
Und der Name bedeutet stark, gesund und einflussreich. Also ist eigentlich eigentlich perfekt, oder?
Ja, wer will nicht stark, was? Stark.
Gesund und einflussreich.
Gesund und einflussreich sein, ja.
Valentin der Erste.
Ja, der Papst Hilarius ist wahrscheinlich im Jahr 468 gestorben. Also das ist schon eine Weile her.
Also ist das eine eher mythische Figur oder gab es den wirklich?
Nee, den gab es wirklich. Ja. War Papst von 461 bis 468. War Erzdiakon unter Papst Leo dem Ersten. Konzil von Ephesus. Na gut, kann ja sicher jeder durchlesen, wenn er irgendwie Bock hat. Ich fand es nur lustig, dass da einer... Oh!
Weißt du, was ich gerade
sehe? Das wäre ein Papstname für dich, der Nachfolger von Hilarius. Papst Simplicius.
Weißt du, was ich gerade sehr lustig finde? Ich habe jetzt bei Gemini mal eingegeben, gib mir mal 10 humorvolle, nicht ernst gemeinte Papstnamenvorschläge.
Mhm.
Und da kam tatsächlich Bob der Erste raus.
Ah, Bob der Erste.
Ich finde das gut.
Ich weiß gar nicht, ob die sich aus einem Kanon bedienen müssen oder ob der sich jetzt wirklich hier Rico der Erste nennen könnte oder so.
Rico.
Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Haben die da einen Kanon aus Namen, wo man sich bedient? Oder?
Naja, das hat alles kirchengeschichtlich irgendeine Bedeutung, ne? Also ich glaube, die haben halt einfach gewisse Traditionen, die sie dann nutzen, um Aussagen zu tätigen. Ja, und auch der Leo bezieht seinen Namen ja auf einen anderen, den er sozusagen damit, also um vorzugeben, welche politische Führungslinie er da bevorzugen wird. Aber es ist schon interessant, weil, so wie ich das verstanden habe, ist es halt ein Networker, der da jetzt Papst geworden ist. Also jemand, der Personalentscheidungen hatte und dementsprechend auch Leute einfach in Ämter gesetzt hat, die dann jetzt damit zu tun hatten, dass er gewählt wurde. Also
das war das Erste, was ich mir dachte, okay, da kommt der aus der Personalabteilung, also quasi so bei den Bewerbungsgesprächen für Bischofsämter weltweit, wie man sich das so vorstellen muss, keine Ahnung, ist der ja, der da quasi vorne dran sitzt, ne? Ich finde das auch immer so, dieser Anspruch, dass da Gott anwesend ist, ne, im Konklave sozusagen, und da nur der Wille Gottes ausgeführt wird, wenn man da immer vorher mitkriegt, welche Staatschefs, was da für Gebitsche vorher um das Papstamt, welche Einflussnahmen da stattfinden, die Franzosen wollen den nicht und die Südamerikaner wollen jemanden aus der Fraktion nicht und hast du nicht gesehen, also dieses... wie soll man sagen, die willentliche menschliche Gestaltung des Willen Gottes finde ich da immer sehr beeindruckend in der katholischen Kirche.
Aber ist das wirklich ein gutes Zeichen, dass jetzt ein US-Amerikaner Papst ist? Weil das ja von allen jetzt irgendwie abgefeiert wird, so von wegen, ja, Gegenpol zu Trump etc., aber ich sehe jetzt eher, ja, okay, also jetzt ist auch noch diese...
Das ist eher Verzweiflung, ja. Ich glaube, das ist eher Verzweiflung, wenn man schon den Papst als Gegenpol von Trump irgendwie sehen muss. Also ganz ehrlich, ich glaube, von seiner Sozialisation und wie er so drauf ist, von seiner Geschichte, ist er ja eigentlich eher Südamerikaner als Nordamerikaner. Ne? der da lange in Peru gewesen, war ja sogar Bischof dort. Insofern, keine Ahnung. Also was da nun ein Papst, also vor allem Trump ist das scheißegal. Bin ich mir relativ sicher. Der hat allerhöchstens vielleicht so ein bisschen schlechte Laune, weil ihm da der Fame gerade ein bisschen abgeht und Kinder jetzt vielleicht auch in den USA davon träumen, mal Papst zu werden und nicht President of the United States of America als das Größte, was dir jemals im Leben sein kann.
Ja, ich meine, als Präsident kannst du ja offensichtlich wenigstens Aktienmanipulationen betreiben. Also
ja, das ist ja noch das Geringste. Ne?
Also ich habe das, weißt du, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass diesen Code jetzt verstanden zu haben, also auch wenn ich mir die Merz-Regierung so anschaue, ich glaube, es geht wirklich für die Leute nur, also an politische Positionen zu kommen, ausschließlich darum zu wissen, welche Investments getätigt werden müssen, zu welchem Zeitpunkt. Und dass wir in Deutschland die Aktienportfolios der Abgeordneten nicht einsehen können, ist für mich eigentlich der Beweis dafür. Und da sind selbst die US-Amerikaner weiter, weil da weiß man wenigstens, dass eine Nancy Pelosi Milliardärin geworden ist, während sie ihre Position beispielsweise hatte. Ne? Und dass fast alle Warren Buffett outperformen. Was völlig unmöglich ist halt eigentlich, ne? So, also das, ich glaube, es ist wirklich einfach nur eine großer Automatismus zur Selbstbereicherung. Und das belegt ja, wenn man sich Millionäre in einem Kabinett hat, so. Das, warum sollte ein normaler Mensch, der weiß, wie Geschäft funktioniert, so eine nicht dankenswerte Position annehmen? So.
Ja, also für das monatliche Kanzlergehalt macht Merz das bestimmt nicht. Ne? Das ist klar. Oder auch jemand wie unsere Wirtschaftsministerin, habe ich ja gesagt, ne? Das, die kommt von einer Position davon, keine
die
Ahnung.
Ist, ja, weil, ist die nicht sogar reicher als Merz?
Reiche?
Ja, reiche.
Ja, als also die kommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt die, glaube ich, aus einer Gehaltsklasse, wo du locker 750.000 Euro im Jahr aufwärts verdienst. Ne? Insofern weiß ich nicht, warum man da jetzt auf einmal so ein Ministergehalt, da hat man wahrscheinlich ausgesorgt und es geht um Macht- und Informationsfragen und um den Access, ne? Wie immer. Wie die Amerikaner das so nennen. Und das ist ja das eben, der Zugang zu Informationen, ja. Personen und Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Das ist ja, also im Kabinett Schröder ist das ja am offensichtlichsten gewesen. Da gab es ja, ich glaube, Müller hieß der, einen parteilosen Wirtschaftsminister. Da wurde nur, ich weiß gar nicht welche, ich glaube, es waren zwei Energiekonzerne, wenn ich mich nicht irre, die wollten fusionieren, das hat die Bundesnetzagentur kartellmäßig abgelehnt und er hat es mit einer Minister, mit einer Ministerorder überstimmt. Die durften fusionieren und dann kurz später hat er sein Amt niedergelegt. Also da war im Prinzip fast nur für diese Aktion offensichtlich, zumindest scheint es mir so, offensichtlich dort im Kabinett Schröder gelandet, ne, als parteiloser Minister.
Naja, und weißt du, ganz ehrlich, da fragst du dich halt, was hat da Demokratie überhaupt für einen Unterschied zu einem Feudalsystem, ja? Wenn du am Ende ja sowieso nur diese einzelnen einflussreichen Personen hast oder Familien oder Schichten, die sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Und also mir fällt es schwer, den Leuten das zu erklären, jetzt auch im Hinblick auf das Kabinett Merz, warum man nach wie vor Glauben an die Demokratie haben soll.
Absolut, das verstehe ich ja. Das ist ja einer der Großteile der Erosion. Und wir sind da, gerade wenn du die USA betrachtest, an einem Punkt angelangt, wo man jetzt, lässt man mal diese Bagatelle von Menschenrechten außen vor. Das amerikanische kapitalistische System, dem chinesischen System, konzeptionell überhaupt nicht mehr überlegen sein kann, auch selbst wenn man die Reste von Demokratie zusammenkehrt, die in beiden Systemen irgendwie vorhanden sind. Ich habe da heute von einem chinesischen Wirtschaftsanalysten so ein Videosnippet gesehen, da war die Punchline so ungefähr, naja, in den USA kannst du die Partei wechseln, aber das System nicht, ne? Weil die Billionäre da Zugriff drauf haben. In China ist es unmöglich, die Partei irgendwie zu wechseln, aber du kannst die Politik wenigstens ändern, weil irgendein chinesischer Billionär, da soll mal beim Politbüro anklopfen und dort irgendwas erzählen wollen oder so, ne? Der hat einen Schwimmunfall auf jeden Fall, ne? Und das ist schon, da sind wir an einem Punkt angelangt, wo man denkt, boah, es ist eigentlich mittlerweile fast schon schlimmer in den USA als in China, ne? Weil diese Tech-Milliardärsgarde, die da Zugriff hat auf die Politik, das ist das absolute Demokratieverhinderungstool.
Es ist andersrum, ne? Also sie haben, also die Partei in China hat alle Macht und alle Daten, ja. Hm. Und in den USA sind es halt ein paar Tech-Milliardäre, die alle Macht und alle Daten haben und die ja im Grunde nur entscheiden, welche Partei dann quasi die Maske für ihre Einflussnahme.
Genau, und in China sind halt die Leute Milliardäre, von denen die Partei das will, ne? Oder denen sie das erlaubt,
ja,
ne? Am Leben zu sein und Milliardär zu sein. Das ist schon...
Da gibt es einen ganz fantastischen Artikel zu diesem Zusammenhang in der Foreign Affairs, in der aktuellen. Also es ist wirklich genau diese Spannweite, dieser Zusammenhang, kann ich allen nur ans Herz legen, ist meines Erachtens, wenn nicht sogar das beste Magazin der Welt.
Okay, ja, hast du schon mal erwähnt. Also ich muss wirklich mal einen Blick reinwerfen. Also ich will damit nicht sagen, wie cool China ist, ne? Ich will damit nur sagen, wie schlimm es in den USA ist, ne? Also
naja, von das
der
ist halt,
Seite näher ich mich da frage.
Dass es halt unterschiedliche Approaches dazu gibt, die zum selben Ergebnis führen. Ne? Also dass am Ende des Tages wir in Europa eingequetscht sind zwischen den Entwicklungen, die eben diese technologische auch plattformbasierte Entwicklung genommen hat und wir jetzt quasi uns entscheiden müssen, ob wir einen dritten Weg gehen können oder ob wir sozusagen auch diesem System anheimfallen, komplett. Und in diesem Aspekt ist die Verhinderungstaktik der EU mit allen möglichen Beschränkungen Verklausulierungen und Gesetzen und so vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ne? Also ich meine, das ist für den in Anführungszeichen Fortschritt hinderlich, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht verkehrt, den Totalitarismus.
Also du meinst, dass es ein letzter Hoffnungsschimmer ist, dass so viel von staatlicher, in Anführungsstrichen, Souveränität ohnehin schon nach Brüssel abgegeben ist, dass sozusagen durch das Einstimmigkeitsprinzip in der EU der letzte demokratische Staat Europas da immer noch ein bisschen was verhindern kann und nicht so wie es jetzt ist, dass der erste autokratische Staat in der EU mit Ungarn zum Beispiel da Sachen verhindert, die in eher demokratische Richtung gehen oder wie. Also weil die EU ist von der Struktur her so gestrickt, dass so ein Ärgernis wie Orbán möglich ist. Ne? Und das ist doch eigentlich hanebüchen.
Ne? Ja, aber es geht ja nicht mehr um so ein lächerliches System wie Staaten und Politiker, die sich untereinander einig werden, sondern es geht um einzelne Plattformen, die komplette Wirtschaftskette kontrollieren. Ja, ja. Und dass es dann sowas wie ein AI-Act gibt in Europa, der einfach Ketten anlegt an dieses System. Das ist etwas, was ich natürlich aus der Laienperspektive des normalen Bürgers und Internetnutzers irgendwie negativ sehe. Aber wenn ich mir die Systemlogik betrachte, mit Blick in Richtung China, wo die Partei ihr Volk kontrolliert über den kompletten Zugriff auf alles, was die den ganzen Tag machen, und die Staaten, wo einzelne Multimilliardäre die Bevölkerung kontrollieren und den Staat kontrollieren durch den Zugriff auf diese Plattform, dann muss ich sagen, im Grunde ist diese trottlige, verkomplizierte, verkopfte EU nur deswegen noch nicht in eine dieser Systeme gekippt, weil sie eben so uneins ist. Ne? Also mag jetzt sein, dass es ein Orbán ist oder dass es in 20 Jahren der einzige liberale Staat ist, der diesem System in die Parade fährt. Aber wir sind trotzdem noch nicht auf so einem dystopischen Zustand angekommen, wie wir den in Staaten oder in China sehen. Aber wir stehen quasi am Scheidepunkt so langsam und müssen halt jetzt sehen, in welche Richtung es geht. In Rumänien ging es jetzt wohl wieder gut aus mit der letzten Wahl. In Polen gibt es eine Stichwahl, weil es offensichtlich doch nicht so eindeutig ist, wie einem die Liberalen das haben glauben machen mit den Polen und der Progressivität und der europäischen Zukunftsgewandtheit.
Nee, okay, also unterschreibe ich, also sehe ich komplett wie du mit der Wahl in Rumänien. Das ist natürlich auch eine Ungeheuerlichkeit gewesen, diese Wahlmanipulation, aber ja, wenn Medien den Wählerwillen sozusagen früher der Bundesrepublik mit der Springerpresse und sonst wen in die und die Richtung manipuliert haben und es kam ein Wahlergebnis raus, was passt, da wurde auch nicht neu gewählt. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt so blöd ist und sich von Despoten wie Putin Wahlmanipulation einhandelt, dann ist es auf einmal eine schlechte Art von Manipulation. Ist auch nicht der total demokratische Weg. Ne?
Und deswegen bin ich halt mittlerweile echt so langsam resigniert bei der Erklärung, für was man, also was der Weg ist oder wie so Demokratie, wie wir sie hier erleben, schützenswert ist, weil wir eben immer genauer ein Bild davon bekommen, wie wenig demokratisch diese Zustände ja eigentlich sind. Also gemessen an dem Ideal, was man von Demokratie hat. Und dann schaut man sich beispielsweise eben diese Studien an über Rechtsradikalismus in Ostdeutschland. Und dann sieht man diese absurde prozentuale Verteilung der Zustimmung zum Ideal der Demokratie, das irgendwie bei 90% oder so liegt im Osten. Und dann aber der Zustimmung zur Demokratie in Deutschland bei, was weiß ich, 40, 47, keine Ahnung. So, das heißt, dass irgendwie die Hälfte der Bevölkerung zwar Demokratie will, aber die Demokratie, die wir hier haben, nicht sieht. So, und dann kommt dann der westdeutsche Journalist und sagt, naja, offensichtlich ist das eine Schwachsinn und sie sind einfach Antidemokraten. So, und führt dann diesen Dreisatz nicht durch, gleichzeitig die Frage zu stellen, woran könnte es denn liegen, dass die Demokratie, die sie hier wahrnehmen, keine Demokratie in diesem idealisierten Sinne ist. Und dass es möglicherweise ein System immanentes Problem geben könnte oder ein Deutschland immanentes oder Europa oder globalisierte Welt immanentes Problem geben könnte. Ja, und das ist ja der Zusammenhang, um jetzt den Bogen zu spannen, den ich versuche in meinem Buch zu ziehen.
Ja, also ich verstehe das voll. Das ist ja, als ob jemand mit einem Furunkel am Arsch zum Doktor geht und der sagt, nee, Sie sind ein Hypochonder und guckt sich nicht einmal das Furunkel an.
Ja.
Ne? Das Problem, was der Mensch hat, ne? Natürlich, absolut. Also das ist ja auch das, was mich auf die Palme bringt, ne, dass so getan wird, als ob die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die wir gerade haben, also die sich gerade täglich den Leuten offenbart, ne, im täglichen Kontakt mit irgendwelchen Niedriglöhnen und lächerlichsten Sachen, ne, Bürokratiefrustration oder so, als ob das dem Ideal unseres Grundgesetzes entspräche. Ne? Mhm. Also davon sind wir ja total weit entfernt. Und das ist ja auch ein Herrschaftsmechanismus, dass immer nur dieses Schwarz-Weiß aufgemacht wird. Ne? Bist du Demokrat oder bist du Antidemokrat? Und wenn du was an der Demokratie diskutierst, wirst du sofort als Antidemokrat abgestempelt. Und das ist eben das, was nicht gesund ist. Ne? Das ist ja das, was mich aufregt, ne? Wo ich damals schon immer gesagt habe, ey, ich fand Angela Merkel schon immer scheiße. Nur weil ich euch AfD-Vögel hasse, heißt das doch nicht, dass ich Angela Merkel-Fan bin. Mhm. Ne? Also das ist doch, man kann doch aus verschiedenen Gründen die CDU hassen, da muss man doch kein AfD-Wähler sein. Also das ist, schlimm sowas. Also ich überlege da auch oft dran und man ist halt dann langsam an Punkten angelangt, in denen die Demokratie ohne undemokratische Durch- und Eingriffe nicht mehr beschützenbar ist. Ne? Und das ist das Problem, dass ich mittlerweile so weit bin, dass so eine Hegemonie, so eine logokratische Hegemonie
logokratische Hegemonie, den Begriff musst du, glaube ich, unseren Zuhörern mal erklären. Du
gehst ja, logokratisch Leute mit einer höheren Einsichtsfähigkeit, ne, die aufgrund ihrer...
Da sind wir wieder bei der Meritokratie.
Ja, das hat ja jetzt nichts mit Meriten zu tun. Logokraten können auch Meriten haben, klar, aber Logokratie, sag ich mal, Leute, die das Richtige und Gute wollen, jetzt ganz objektiv
gesprochen. Du willst auf die das Virtual Signaling quasi hinaus. Also die sozusagen die Moral als Banner führen und unter diesem Banner sozusagen alles erklären können.
Genau, die was weiß ich, die ganz kategorischen Imperativ mit dem Löffel gefressen haben sozusagen. Ja, also jemand, der einfach auf die Demokratie aufpasst, die über der Demokratie stehen. Ne? Und das ist eigentlich eine absurde Situation, weil das ja nicht Demokratie entspricht, ne? Aber als ob es einen Protektor für die Demokratie geben müsste. Ne? Sowas können Verfassungsschütze oder Geheimdienste nicht leisten, weil sie natürlich an irgendwelche Ämter angegliedert sind, die den demokratischen Prozessen unterliegen. Aber
wie man
Demokratie sonst schützt. Also der Einzige, der mir einfällt, der sowas sein könnte, ist das Bundesverfassungsgericht. Ne? Das entspricht wahrscheinlich am ehesten diesem Ideal, aber da müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn du an einem Punkt angelangt bist, wo frustrierte, pöbelnde Massen auf den Straßen unterwegs sind, inwieweit die sich von einem Verfassungsgerichtsurteil oder einem Beschluss irgendwie in die Schranken verweisen lassen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ne?
Das greift
in den Alltag des Bürgers nicht ein.
Dass wir uns das einreden und es im Grunde nur eine Schutzillusion ist, sehen wir in Staaten, wo das deren Verfassungsgericht sozusagen einstimmig sagen kann, hol den Typen aus El Salvador zurück und der Präsident sagt, zwing mich doch. So, uns einfach nichts passiert. So an dem Punkt, wo wir uns auf das Verfassungsgericht verlassen müssen, als letzte Instanz, die uns rettet, haben wir sowieso schon verloren. So, und das ist vielleicht ist die grundlegende Frage ja eher nicht, wie wir die Demokratie verteidigen können, sondern ist denn das, was wir haben, überhaupt diese Demokratie, von der wir immer denken, dass wir sie haben, oder ist es trotzdem ein Herrschaftssystem von oben nach unten, nur mit ein paar hübschen Spiegeln und Verzierung, dass es uns nicht ganz so auffällt.
Also, wie gesagt, es gibt ja diesen schönen Satz, dass im DDR-Staatsbürgerkundeunterricht über den Westen die Wahrheit erzählt wurde und über die DDR gelogen. Ne? Also an dieser Diktatur des Kapitals, da ist schon was dran. Ne? Und dieser unfassbar frustrierte Satz, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie schon lange verboten. So ein Fünkchen Wahrheit schwimmt da natürlich auch mit. Und das ist ja auch der Frust vieler Leute, die dich fragen, ja, wen soll ich denn wählen? Ich habe die FDP gewählt, ich habe die Grünen gewählt, ich habe selbst in Thüringen die Linke gewählt und selbst da hat sich nicht grundsätzlich am System was verändert oder für mich verändert irgendwie. Ne? Ist schwierig. Das ist, Ich glaube, die Probleme, die verursacht werden und die gelöst werden müssen, die kommen nicht so sehr mit dem politischen System, sondern mit der Wirtschaftsordnung, in dem dieses System stattfindet.
Weißt du, ich finde
den. Das ist die Sache.
Ich verstehe die Zusammenhänge, das auf das wirtschaftliche System zu beziehen, verstehe ich. Aber mit historischer Perspektive betrachtet, finde ich auch den linken Ansatz zu kurzsichtig, weil es ja nie um die Wirtschaftsordnung geht, sondern immer nur um die Manifestation von Macht. Und Macht manifestiert sich durch den Besitz von Dingen, die einem mehr Potenzial geben. So. Und diese Dinge.
Herzlichen Glückwünsche, bist du jetzt so weit wie Karl Marx im 19. Jahrhundert.
So, ja, du hast es verstanden. Das ist ja völlig klar, aber das
Eigentum der Produktion.
Nein, das ist ja auch nur eine Ist-Beschreibung zu dem Zeitpunkt, wo das war. Nur weil du Produktionsmittel besitzen musst in einer Zeit, wo eine Industrialisierung stattfindet. Logisch. Aber wenn du im Frankenreich lebst, dann ist dein Machtinstrument eben Waffen für deine Schergen, die du hast, weil du zufälligerweise irgendwie mit einer Mine begütert bist. Und das hat mit dem Kapitalismus nichts zu tun, sondern mit einem Besitz, der anderweitig dir zugeteilt ist. So. Und dieser Besitz führt dazu, dass du Macht über andere ausüben kannst. Und ob das jetzt im Kapitalismus ist oder in irgendeinem anderen System, spielt gar keine Rolle, weil das eben das Wesen der Macht ist. Der über mehr verfügt, hat mehr Macht über andere, weil er diese Besitztümer nutzen kann, um sich sozusagen zu festigen. Und das ist ja auch dem Menschen immanent, weil er natürlich nach Sicherheit strebt und Macht über andere auszuüben, auch eine gefestigte Sicherheit schaffen kann.
Ja, wo nimmt, vielleicht nicht der Frankenkönig, aber wo nimmt denn dein König die Waffen her? Der geht nach Augsburg und fragt die Fucker nach Geld. Wer hat denn da wirklich die Macht?
Ja, aber das ist ja vorkapitalistisch.
Ja, trotzdem ist das in der Struktur ja vergleichbar. Es ist letztendlich auch nicht der König,
Du kannst nur froh sein, dass die Fugger keine Juden waren, Mike. Kannst du jetzt nur froh sein bei dem Vergleich.
Also ich hoffe...
Weil ansonsten wäre man nämlich sehr schnell bei die Juden sind's.
Nein,
bei dem Kurzschluss, ne? Wenn man jetzt nämlich diese Kapitallogik dann weiterspinnt und dann mit dieser Verschwörungsgeschichte, dass das globale Finanzjudentum die Kontrolle hat. Da, also dieser Kurzschluss ist gut vorbereitbar. Das leuchtet mir ein, dass Leute da diesen Weg entlang geschickt werden können.
Ja, natürlich, deshalb ist das ja auch so eine leicht verfängliche Bullshit-Theorie. Ne? Ja,
weil die Beschreibung des Systems oder dessen, was die Leute wahrnehmen, stimmt ja, nur ist dann dieses Feindbild dann diese Erweiterung ins Absurde.
Absolut. Also insofern ist ja gerade der Fakt, dass die Fugger keine Juden sind, das Interessante. Ne?
So, aber, also, aber du würdest mir doch recht geben, dass es schlicht und ergreifend um das Haben geht und nicht darum, wie man das Besitzen einleitet.
Na, das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen.
Nee. Also, nee.
Ja, natürlich. Also wenn ich als Besitzeinleitung zum Beispiel die Privatisierung von Schlüsselindustrien sehe, also quasi dieses Verscherbeln des Tafelsilbers des deutschen Volkes sozusagen, ne? Dann hat das doch letztendlich mit dem Habenhorizont zu tun. Ne? Der Transfer von öffentlichen Geldern
und
Gütern in private Taschen.
Das ist sehr effizient miteinander zusammen. Ja, aber wenn beispielsweise die Kollektivierung von Privateigentum dazu führt, dass der Parteikader mehr Macht ausüben kann über die Menschen, die in diesem kollektivierten Zweigen arbeiten beispielsweise.
Wie gesagt, für mich ist nicht das Gegenteil von Privatisierung ist nicht, für mich nicht Kollektivierung. Kollektivierung ist genauso ein problembehafteter Prozess. Das Gegenteil von Privatisierung ist für mich die Situation, dass genuin bestimmte Wirtschaftszweige in öffentlicher Hand waren. Die müssen nicht kollektiviert werden, weil sie immer in der Hand waren. Wasser war Allgemeingut. Telekommunikation war Allgemeingut und so weiter. Ne? Die sind in staatliche Hände übergegangen und werden immer weiter privatisiert. Das ist das Problem. Ne? Kollektivierung als Schreckgespenst, dem Privaten was wegnehmen, das ist für mich nicht grundsätzlich das Gegenteil von Privatisierung.
Du denkst wieder zu sehr in Kategorien. Mir geht es um das Haben, nicht um das Wer hat was weswegen, sondern nur jemand hat etwas. Der Fürst, dem Fürsten gehören die Wälder und deswegen darfst du da kein Holz sammeln und keine Tiere schießen. Der Fürst hat das, weil er das Gewaltmonopol qua seiner Machtdurchsetzungsfähigkeit hat. Hat er diese Machtdurchsetzungsfähigkeit nicht mehr, ist er auch nicht mehr der Fürst. Und diese Machtdurchsetzungsfähigkeit entsteht durch unterschiedlichste Arten. Jemand, der sich als Dienstmann, als Amtmann irgendwie hervorgetan hat, seinem übergeordneten Fürsten, ist dann begütert worden und hat dadurch etwas. Und hat durch das Haben die Möglichkeit, Macht auszuüben. Ich versuche das mit so einem historischen Beispiel, um diese Dualität zwischen Kapitalismus und Sozialismus oder whatever nicht zu haben. Also um einfach zu sagen, es ist egal, in welcher Situation der Mensch, in welchem Wirtschaftssystem der Mensch existiert, er wird dazu streben, Macht zu erlangen durch das Ansammeln von Dingen, die ihm diese Macht geben. Und mit dieser Macht wird er versuchen, immer mehr Macht zu bekommen, weil Macht ja gleichzeitig auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Und das ja. ist halt was sehr Natürliches, wonach der Mensch strebt, Sicherheit.
Genau, deshalb gibt es ja bestimmte Einhegungen, ne, durch verschiedene Gewalten, Gewaltenteilung, durch Verfassung. Wenn das nicht so hinhaut, kommen halt mal die Jakobiner und räumen da mal auf. Ne? Das sind ja auch Zustände, die man jetzt nicht unbedingt haben will. Aber das führt jetzt auch völlig, also wie gesagt, ich habe einige Jahre meiner Promotion in Nachbarschaft von einem Lehrstuhl verbracht, der sich explizit mit Machttheorien und sowas befasst, und ohne dass ich da durchblicke, weiß ich, was für ein unfassbar komplexes, tiefes und weites Feld das ist. Also da wag ich mich gar nicht da jetzt hier so küchenphilosophisch irgendwie ran.
Danke, dass du meine Gedanken herabwürdigst. Falls diesbezüglich jemand ein Buch empfehlen kann, ihr könnt uns natürlich auch gerne in den Kommentaren immer sowas empfehlen. Ne? Also wir sind ja auch Menschen, die viel lesen. Gerne ran. Da sind wir
also ich kann da auf jeden Fall was von Professor Brodosch von der Uni Erfurt empfehlen. Der hat sich da wirklich viel mit sowas befasst. Du, die Grundstrukturen, die du da gerade geschildert hast, die sind da ja evident und völlig richtig. Das kann man ja nichts dagegen sagen, aber diese Mechanismen, die dann noch dazugreifen, das ist halt echt komplex.
Ich will nur darauf hinaus, dass ich das Problem nicht darin sehe, dass wir jetzt halt den Kapitalismus haben und dadurch eben diese Strukturen so scheiße sind, wie wir sind, und wir müssen nur den Kapitalismus abschaffen, dann ist wieder alles gut.
Das habe ich doch nicht gesagt.
Nein, ich habe doch gesagt, mir ist diese linke Perspektive da drauf viel zu dieses Panne, weil es auch naiv ist, weil das Problem ja das Machtstreben oder das Sicherheitsstreben des Menschen ist. Und egal in welchem System, dieser Mensch wird immer nach Sicherheit, also nach dem Haben und damit nach der Macht streben.
Absolut. Also das ist natürlich, wenn du da jetzt von der linken Perspektive sprichst, die ist da ja auch völlig aufgegliedert. Ne? Und ich denke, das, was bis jetzt diese Interessen, die du gerade geschildert hast, am besten zum Ausgleich gebracht hast, ist im skandinavischen Sinne und vielleicht im 70er, 80er Jahre Sinne in Deutschland sowas wie eine soziale Marktwirtschaft. Das war bis jetzt das, was dem Ausgleich dieser Interessen am nächsten gekommen ist. Auch nicht ideal, ne? Aber wie Schweden, Norwegen, Deutschland der 70er, 80er Jahre das so angegangen ist, Westdeutschland wohlgemerkt, hat da schon am meisten Ausgleich und Wohlstand für eine möglichst breite Masse geschaffen.
Da sind wir uns ja einig, aber auch dieses System ist nur deswegen gekommen, weil die Vorbedingungen so waren, wie sie waren. Ja. Krieg, also alles, was quasi dazu gekommen ist, dass das Wirtschaftswunder in der BRD möglich war. Also es war ja auch eine sehr spezifische Situation in einer sehr spezifischen Zeit unter sehr spezifischen Umständen. Also basically wie so ein Laborereignis.
Das ist in jedem Kulturkreis und in fast national gegliedert, manchmal regional gegliedert, ein sehr, sehr spezifisches Ding. Ne? Also dieses Allgemeinwohlwesen hat in Norwegen auch andere Gründe als in Schweden oder in Westdeutschland. Ne? Absolut. Das sind ja auch Kultur- und Geschichtsfragen, klar.
In Schweden war es Kollaboration, nicht zerstört worden sein im Zweiten Weltkrieg und dann Europa mit Ressourcen beliefern. Das war der Zusammenhang. Liebe Grüße nach Schweden.
Also wie soll man sagen, freundlich handeln und feindlich investieren, so würde ich das schwedische Modell bezeichnen. Ja. Also die machen das zum Wohle ihres Staates. Ne? Also Investments in Europa sind jetzt nicht zum Wohle der Länder unbedingt, in denen sie stattfinden.
Ja, das, weil das mit dem Mare Nostrum nichts geworden ist, haben die sich das verdient.
Wenn ich so auf die Uhr gucke, ich sollte dir langsam mal anfangen zu erzählen, wie man eine U-Bahn baut.
Schaffst du das in 10 Minuten?
Naja, also vielleicht überziehe ich ein paar Minuten, das kann schon passieren. Mal sehen, vielleicht lasse ich auch was weg.
Was? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass so ein Vortrag nicht länger als 5 oder 10 Minuten oder sowas sein soll?
Gut, dann mach dich jetzt auf ein Gewitter von Stichpunkten und Fachbegriffen gefasst.
Haha.
Also, was ist überhaupt eine U-Bahn? Ne? Also zu meinen Hausaufgaben.
Geil.
Zu meinen Hausaufgaben. Ich habe vom lieben Alex die Hausaufgabe aufgekriegt, aus einer podcastigen Laune eines Nebensatzes heraus, wie baut man eigentlich eine U-Bahn? Also müssen wir erstmal wissen, was eine U-Bahn überhaupt ist. Ne? Das ist nach der Definition des Internationalen Verbandes für öffentliches Verkehrswesen, UITP, wer damit heute noch nichts zu tun hatte, ist das ein Schienenverkehrssystem für den städtischen Raum mit hoher Beförderungskapazität, das unabhängig von anderen Verkehrsmitteln trassiert ist. Genau. Was heißt ein U-Bahn eigentlich?
Untergrundbahn.
Ja, ist eine Weise, aber wusstest du, dass das auch mit unabhängige Bahn übersetzt wird? Das war mir vorher noch nicht bekannt.
Ist das eine offizielle Übersetzung oder machen das einfach nur
Nein, Leute? Das ist auch eine offizielle Begrifflichkeit, die in das U reingelesen wird, einfach weil es...
Reingelesen, aha, so, okay.
Na, nicht reingelesen, eben so verwendet wird, weil es auch viel, viel zutreffender ist, weil ja U-Bahnen eben nicht nur im Untergrund fahren. Ne? Früher hieß es auch Untergrund und Hochbahn zum Beispiel. Ja, will ich jetzt nicht so lange dran hängen, aber diese Unabhängigkeit von einem normalen Schienennetz, ne, besonders so im deutschsprachigen Raum, das ist das besondere Feature.
Weil es hat sicherlich auch eine spezifische Spurbreite, oder?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Kann sein, ja, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall in vielen Ländern, wo diese Übergänge zwischen U-Bahn und dem anderen Schienennetz auch fließend sind. Ne? Mhm. Als der U-Bahn-Bau anfing, ne, da war das so ein ungeplantes Wachsen irgendwie. Ne? Irgendwelche privaten Firmen haben da irgendwie U-Bahn angefangen zu bauen und so weiter, konkurrierende Privatunternehmen. Und das wurden immer größere und komplexere Unternehmungen. Deshalb die Frage, wie baut man überhaupt eine U-Bahn? Ne? Und da hast du jetzt mich als Juristen gefragt, dann sage ich, erstmal baut man die gar nicht, weil man sie nämlich noch nicht geplant und genehmigt gekriegt hat. Ne? Und da möchte ich dich jetzt als kleines Bonbon in die Planungs- und Genehmigungsprozesse eines U-Bahn-Baus entführen. Herzlich willkommen bei der Vorlesung Bauplanungsrecht.
Das stelle ich mir schwierig vor. Ich meine, die verläuft ja unter so viel Eigentum.
Und solche Prozesse sind unfassbar. Also in einem benachbarten Bereich, da geht es um Eisenbahnbau. Wir brauchen jetzt nur mal an Stuttgart 21 denken, ne, was da los ist. Aber egal, wie gesagt, früher, ne, war das so ein organisches Wachstum. Privatunternehmen hat jeder gemacht, was er will. Das musste ja irgendwie mal so auf den Planungsgrid gezogen werden. Und du gehst jetzt nicht los und zum Bauamt und tust eine Baugenehmigung für eine U-Bahn beantragen irgendwie. Ne? Das läuft mit Planfeststellungsverfahren. Ne? Und das sind dann eben die Genehmigungsprozesse. Der Deutsche braucht einen Plan. Ne? Ich glaube, Stopp langsam 2, der legendäre Satz, die Deutschen gehen noch nicht mal aufs Klo ohne einen Plan. Und so ist es ja wirklich. Ne? Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Da sind wir schon bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist das nächste Abyss, in den solche Prozesse abrutschen können. Will ich nicht weiter ausführen, wollt ihr nicht hören.
Aber klar, ich meine, Wasser. Hm. Also allein das Thema Wasser, Grundwasser.
Absolut.
What the fuck, ja.
Absolut, kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Wie gesagt, also gibt es keine Baugenehmigung. Die öffentlich-rechtliche Genehmigung ist dann dieses Verfahren der Planfeststellung. Ne? Da wird das zu die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf alle berührten öffentlichen Belange untersucht. Ne? Da spielen sowas wie Wasser, Umwelt, Emissionen, alle spielen da mit rein. Ne? Rechtsgrundlagen ist da bei der U-Bahn speziell Personenbeförderungsgesetz, ne? Verwaltungsverfahrengesetz und so weiter. Das Thüringische, das Bayerische, je nachdem, wo die gebaut wird.
Aber kommt das alles gleichzeitig? Also muss nicht erstmal
ist das Planfeststellungsverfahren, ja. Und da gibt es solche Konzentrationswirkungen in den meisten Bundesländern, dass da eine Genehmigungsbehörde sozusagen viele andere Genehmigungen und Belange mit abfrühstückt, dass das bei einer Behörde erstmal konzentriert ist und nicht so ganz viele miteinander da rumwurschteln. Ist aber in vielen Bundesländern auch unterschiedlich.
Ich wollte gerade fast sagen, es klingt ja effizient, aber wenn es jetzt schon wieder überall unterschiedlich ist.
Naja, genau. Also, so, das macht dann die Planfeststellungsbehörde. So, und dann gibt es die Planfeststellungsunterlagen. Daraus geht die Notwendigkeit des Projektes hervor und die Auswirkung des Projektes. Ne? Grundstückbetroffenheit, Lärm, Umwelt und so weiter. Dann kommen wir in ein Anhörungsverfahren. Da darf erstmal dann jeder dran rummeckern. Ne? Das ist das berühmte Auslegen von Plänen irgendwo. Die verschiedenen Belange werden da eingeholt. Ne? Die Träger der sogenannten öffentlichen Belange, TÖB, ist auch so ein Verwaltungsbegriff, werden da auch eingeholt. Ne? Da ist zum Beispiel das Wasserwirtschaftsamt am Start, vielleicht sogar als Stakeholder verschiedene Interessenverbände, auch Umweltverbände und so weiter. Dann gibt es einen Erörterungstermin, wo die verschiedenen Belange dann erörtert und miteinander abgeglichen werden. Und danach macht die Planfeststellungsbehörde einen Planfeststellungsbeschluss. Und da wird alles, worauf man sich bis dahin noch nicht geeinigt wird, geregelt. Ne? Kriegt der eine Recht, der andere Unrecht. Hier wird ein Kompromiss gemacht. Das wird dann von der Behörde übergestülpt als Verwaltungsakt. Ne? Und da wird über die ganzen Einwendungen entschieden, die da bei diesem Auslegungsverfahren und Anhörungsverfahren und so weiter, bei diesen Moderationsroutinen in so einem Prozess stattgefunden haben, wird darüber beschlossen. Ne? Und dann gegen den Verwaltungsakt kann man dann natürlich noch ganz normal vom Verwaltungsgerichtshof klagen. Einsprüche kann man da meistens nicht einlegen, das ist da irgendwie ausgeschlossen. Ja, und wenn man den Plan dann hinterher nochmal ändern muss, dann macht man ein Planänderungsverfahren. Egal, will ich euch jetzt nicht weiter mit nerven, nur dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommen habt, wie hässlich verwaltungsrechtlich das werden kann. Ne, sowas. Da hast du doch keinen Spatenstich für deine geile U-Bahn gemacht. Aber gehört zum Bau dazu, du wolltest es wissen.
Aber ich meine, du kannst ja keine U-Bahn einfach so bauen, weil ich meine, also als privatwirtschaftliches Unternehmen ist das nicht immer ein städtischer Auftrag?
Nö, denke ich nicht.
Nö. Du kannst also einfach sagen, als Unternehmer, ich will jetzt übrigens, dass Halle eine U-Bahn kriegt.
Da gibt es Public-Private Partnerships mit öffentlich-rechtlichen Verträgen und da kannst du in der Verwaltung ja noch verschiedene Mischformen dir denken. In Deutschland ist es meistens die öffentliche Hand, die das macht. Mhm. Ne? Ganz einfach, weil es viel, viel einfacher ist, den Scheiß hinterher zu privatisieren, wenn den ganzen Kack die öffentliche Hand gemacht hat. Ne? Mhm. So läuft's doch. Mhm. na egal. Dann kommt man in die Ausführungsplanung, ne? Wenn man den Planfeststellungsbeschluss hat. Das heißt, Ausschreibung der Bauleistung, ne? Auf Basis der Planfeststellung, dass dann die Ausführungsplanung von den ganzen Gewerken, ne? Die detaillierte technische Planung, statische Bemessung, Bauausführung, und die werden dann von der technischen Aufsichtsbehörde freigegeben, ne? Diese Ausführungsplanung. Will ich auch nicht weiter reingehen, die ganzen Vergabeverfahren und den Scheiß, hat man, glaube ich, eine Ahnung, was da auch noch alles blühen kann. Ne? Also das Fass machen wir mal lieber nicht auf. Also das ist auch in anderen Ländern nicht ganz einfach, solche Prozesse, die sind da ähnlich, außer wenn du jetzt vielleicht in Nordkorea eine U-Bahn bauen willst, ne? Da ist das vielleicht alles ein bisschen einfacher und konzentrierter, die Entscheidung. Fun Fact zu Nordkorea, da fahren übrigens immer noch die alten U-Bahn-Waggons aus Berlin. Ne?
Ja.
Ne? Die hatten teilweise bis in die 90er noch Graffitis von Berliner Jugendlichen dran. Muss eigentlich auch ganz lustig sein. Ja, also Ende 2020 hatten ungefähr über 190 Städte und Ballungsräume ein U-Bahn-System und weltweit sind da so zwischen 17.000 und 18.000 Kilometer U-Bahn mittlerweile. Ne? Hat sich in den letzten 5 Jahren ja auch noch ein bisschen was getan. Sind wir vielleicht so bei knapp 20.000 Kilometer U-Bahn-Strecke weltweit. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Bauweisen, wie man so eine U-Bahn baut. Mhm. Kommt halt darauf an, wo man die bauen will. Die zahlreichen in meinem verwandten Bekanntenkreis, die sich jetzt wirklich mit Bauingenieurwesen auskennen und so weiter, die Bauingenieure sind, und die hören jetzt bitte mal bei meinen Schilderungen weg, wie ich so einen U-Bahn-Bau schildere. Das ist bestimmt komplett Kraut und Rüben fachlich. Aber steht bitte durch, okay, so wie ich das schildere. Es gibt da grundsätzlich zwei Arten, eine U-Bahn zu bauen. Also wenn wir jetzt hier mal von unserem deutschen Bereich reden. Es gibt die offene Bauweise und die bergmännische Bauweise. Ja, da kannst du dir ungefähr drunter vorstellen, was das bedeutet. Also offene Bauweise
Es kann ja nicht sehr tief sein, oder? Also,
na, also es gibt zum Beispiel U-Bahnen, da hat es irgendeinen Stadtgraben oder irgendeinen Scheiß gegeben. Da haben die einfach erstmal eine Schiene reingelegt. Das war dann die U-Bahn, vielleicht noch ein Deckel drüber oder so. Ne? Das ist ja der Idealfall. Meistens ist es heutzutage bei modernen U-Bahnen eine Mischform. Ne? Also das üblicherweise Bahnhöfe oder größere Knotenpunkte in der offenen Bauweise gebaut werden und eben die Tunnelsysteme in einer bergmännischen Bauweise, also wie man sich's vorstellt, so unter der Erde durchbohren mit Zwergenmetal auf dem iPod und dann
Digi Digi Hole, ja, ja.
Dann geht's los, gell? So.
Gäh. Das war auch Zwergensprache, ne?
Ja, ja, klar. Das Problem ist bei der offenen Bauweise, ne, du musst ja da unfassbar tief rein. So ein U-Bahnhof, wir reden da von Baugruben, die da 20 plus Meter tief sind irgendwie, ne? Das kannst du ja nicht mitten in der Stadt. Eine offene Baugrube, das wird ja irgendwo gebaut, wo Straßen, wo Häuser sind. Du kannst da nicht so eine riesen offene Baugrube machen, sondern musst eigentlich gerade runter und die Baugrube wirklich so wie so ein Quader irgendwie ausgestochen
ausstanzen,
haben.
Ausstanzen, ja.
Ne? Und, aber Problem, da würden ja die Wände einfallen, wenn du nicht die Wände irgendwie so allmählich als Baugrube
terrassiert
machst.
Terrassiert so. Ne?
Deshalb gibt es da verschiedene Systeme, nämlich Bohrpfahlwände und Schlitzwände. Mhm. Welches System man da benutzt, das hängt vom Untergrund ab. Ne? Ist da Kies, Sand oder Fels? Was für einen Grundwasserstand gibt es und so weiter?
Bohrpfahl klingt irgendwie mehr nach Einsturzgefahr bei Untergrund, das problematischer ist irgendwie.
Naja, ne, der vorhandene Platz an der Oberfläche spielt da eben eine Rolle. Und bei einer Bohrpfahlwand, da werden so verschiedene Bohrpfähle nebeneinander in die Erde gebohrt. Ne? Die haben so bis zu 1,20 Meter Durchmesser, können 40 Meter lang, tief lang sein teilweise. Also musst du dir ungefähr vorstellen, da wird so ein Stahlrohr in den Boden eingebohrt. Die ist dann wie so die Schalung oder wie das Rohr für den Pfahl. Ne? Der Boden, der innerhalb dieses Rohres, was da eingebohrt wurde, ist, da wird ausgebohrt und ausgehoben, nach oben gefördert. Ja, und dann wird da so ein Stahlkorb mit den, wie man sich vorstellt, solche Bewährungseisen für Stahlbeton da reingelassen. Und dann wird das Ganze reinbetoniert. Das Stahlrohr kommt wieder raus und du hast halt einfach eine fette Stahlbetonsäule in der Erde drin. Ne? Mhm. Das ist dann so ein tragfähiger Bohrpfahl. Davon werden ganz viele nebeneinander gemacht, dass du so eine Bohrpfahlwand dann eben hast. Ne? Die verhindert auch, dass Grundwasser in die Baugrube einfließt, eben durch die Verdichtung dazwischen des Baumaterials und durch den Bohrpfahl an sich, der da drin ist. Ist relativ erschütterungsfrei, hat also für die umgebenden Gebäude und so weiter auch seine Vorteile. Die zweite Variante, eine Wand einer Baugrube sozusagen zu sichern, sind Schlitzwände. Ne? Da wird am oberen Ende erstmal so ein werden so zwei kleine Seitenwanddinger auf die Erde gemacht. Das sind die sogenannten Leitwände. Das ist sozusagen die Festlegung der Schlitzwand dann. Ne? Dann kommt ein, wer noch nicht weiß, was er sich zu Weihnachten wünschen soll, ein Schlitzwandgreifer ist vielleicht mal was Ausgefallenes. Da kann man super im Garten.
Das muss ich mal googeln jetzt.
Oder eine Schlitzwandfräse. Ne? Dann wird quasi das als die obere kleine Leitwand, die man gemacht hat, da hebt man die Erde quasi so in Wandform aus.
Geiles, ne? Ding.
Also nach danach unten hin. Und damit diese Wände nicht einfallen, ne, weil du hast ja nicht wie bei einem Bohrpfahl da irgendwie so eine Schalung drumherum, wird das mit einer Flüssigkeit aufgefüllt, die das sozusagen offen hält. Damit das Bodenmaterial nicht nachrutscht. Das ist eine sogenannte Stützflüssigkeit. Ne? Das ist eine Bentonitsuspension. Das klingt jetzt wahnsinnig technisch, aber ich als Katzenhalter weiß, im Prinzip ist das Katzenstreu, was die da reinkommen. Es wird halt einfach, es ist so natürlich vorkommender Stoff, Bentonit, ne? So ein Gesteinspulver mit viel Tonmineralien und das wird dann halt irgendwie knüppelhart, ne? Und das wird dann mit dem Wasser gesichert. Hier wird das natürlich nicht hart und das Grundwasser stützt dann auch weiter diesen Aushub. Und das wird dann nach und nach auch mit Armierungsstahl gefüllt und Beton wird reingefüllt und diese Stützflüssigkeit wird dann davon verdrängt. Ne? Also so, als ob du in ein Wasserglas eine dichtere Flüssigkeit reintust, da geht das Wasser ja auch dann raus. Die Stützflüssigkeit, die kann man allerdings auffangen, diese Bentonit-Suspension, und das kann man auch wiederverwenden und recyceln und wird dann für die nächste Schlitzwand benutzt. Ja, und ist dann die erforderliche Tiefe erreicht. Wie gesagt, kommen die Eisen rein, Stützflüssigkeit wird verdrängt und dann hast du deine Wand. So, also haben wir erstmal stumpf Betonpfeiler im Boden oder Betonwände im Boden einfach nur in den Boden reingekracht. Da haben wir noch nichts ausgehoben, noch gar nichts. Damit das Ganze oben dann der Spaß weitergehen kann bei dem Bahnhof, wird zwischen den Wänden, obwohl da noch Erde drin ist, einfach ein Deckel drüber gemacht. Da wird ein Betondeckel drauf gemacht, das ist die sogenannte Deckelbauweise, um so schnell wie möglich Beeinträchtigungen für den Verkehr und Anwohner zu vermeiden. Ne? Da gibt es 4 Phasen bei dieser Deckelbauweise, also die Stützen herstellen, wie ich das eben gemacht habe, den Deckel drauf tun. Und dann hast du sozusagen auf den Stützen, die in der Erde drin sind, einen Deckel, der auf der Erde auf den Stützen liegt.
Und dann gräbst du die Erde drunter.
Und dann fangen die innerhalb dieses Gebäudes an, einfach die Erde rauszugraben. In einem geschützten Raum, wo oben schon wieder der Verkehr weitergehen kann oder sonst was. Ne? Erdreich drunter ausheben und dann beginnt der Innenausbau. So werden U-Bahnhöfe in moderner Bauweise meistens gebaut. Die Bereiche zwischen den Bahnhöfen, also die U-Bahn-Tunnel, die erfolgen in der bergmännischen Bauweise. Ne? Das ist dann wirklich so, wie du dir das vorstellst, ne? Mit so einer Tunnelvortriebsmaschine, ne? Oft bei felsigen Böden mit solchen Bohrern, wo solche Meißel vorn dran sind, wie du's dir eben vorstellst. Ne?
Und das also ich empfehle euch, das nebenbei einfach anzumachen. Das war jetzt hier Schlitzwandgreifer war es schon sehr spannend. Gibt es nochmal Vortriebmaschine ein?
Tunnelvortriebsmaschine, ja, das sind Maschinen, die sind bis zu 100 Meter lang. Das ist unfassbar, weil ja wirklich das Erdreich, was da rausgebohrt wird, wird da nach hinten transportiert. Ne, da hast du das Schneidrad mit den rotierenden Rollmeißeln, das Erdreich wird nach hinten befördert. Gleichzeitig wird das mit Stahlbeton-Fertigteilen ausgekleidet, so in der Tunnelform, dass du da gleich unterwegs bist und dann hast du dann quasi am Ende der Maschine schon dein fertiges Stück Tunnel gemacht. Ne? Also das ist dann im Prinzip so, wie man sich das vorstellt. Natürlich so einen Tunnelvortrieb zu planen, ne? Durch welche Keller du da ballerst, in welcher Tiefe und so weiter, das ist natürlich da auch nochmal eine ganz andere Sache und in jeder Stadt unterschiedlich. Also vor allem in Städten mit vorneuzeitlichen Wurzeln, ne? Athen, Istanbul, Mexiko-Stadt, Neapel, Nürnberg, Rom, Thessaloniki und Wien, da sind die auf quasi pro Meter auf irgendwelche archäologischen Funde gestoßen, was dazu geführt hat, dass solche Tunnelvortriebe mittlerweile fast eine Museumslandschaft geschaffen haben, ne? Weil da schlaue Leute drauf gekommen sind, ey, wir graben den Scheiß nicht aus und bringen das ins Museum, sondern hier, wo wir es gefunden haben, machen wir einfach ein Museum draus. Ne? Mhm. Da hast du dann teilweise in irgendwelchen U-Bahn-Stationen an dem Ort, wo es gefunden wurde, irgendwelche alten versenkten Säulen im Erdreich,
ja?
Die du dir da anschauen kannst und so.
Ah, krass.
Also das ist wirklich mittlerweile so eine Spezialform der musealen Darstellung der Vergangenheit. Ne? Also ist wirklich interessant. Also speziell in Rom habe ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, mal nebenbei erwähnt, wie lange der U-Bahn-Bau da gedauert hat. Dachte ich auch, das ist vor allem wegen da kannst du ja auch keine 5 Meter graben, ohne dass du da irgendwie in die Geschichte reinbohrst. In Rom hatte die lange Dauer des U-Bahn-Baus allerdings eher so, wen wundert's, mit Finanzierungs- und Planungsschwierigkeiten zu tun gehabt und gar nicht so sehr damit, weil die diese Situation, dass sie so viele archäologische Funde machen, einfach dadurch vermieden haben oder minimiert haben, dass sie viel, viel tiefer gebohrt haben, also unter die Römerschichten hinweg sozusagen. Hm. Unter, hinweg, drunter, hindurch meine ich. Ne? Ja, also so baut man eine U-Bahn. Ich kann nur empfehlen, mal in so ein U-Bahn-Museum, wenn man das irgendwo sieht, da mal hinzugehen. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Habe ich schon mal gesehen, so ein paar, wie soll ich sagen, schrullige U-Bahnen, wie zum Beispiel die Glasgow Subway, die wurde seit 1896 nicht mehr erweitert. Ne? Das ganz besondere erste U-Bahn war in London, glaube ich auch in 1890er Jahren, wurde die gemacht. Es gibt eine U-Bahn, die fährt nur 7 Tage im Jahr, die Metro Mecca, ist nur zur Hatsch im Betrieb. Also da gibt es auch noch wahnsinnig lustige U-Bahn-Fakten. Ich glaube, jeder hat auch so seine eigene U-Bahn-Geschichte. Vielleicht könnt ihr uns da ja mal ein paar Highlights irgendwie in den Kommentaren dalassen. Ja, also damit würde ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ich hoffe, bauplanungsrechtlich hast du das durchdrungen und rein
absolut, Mike.
Jetzt. Rein Bauingenieur-mäßig war das jetzt nicht der Höhenflug von mir, aber ich hoffe, es war für normalen Menschen verständlich.
Aber eine Frage habe ich ja noch, die noch nicht beantwortet wurde. Wie kommen jetzt diese blöden Bahnen da rein?
So wie ich es gesagt habe, die Fahrt stinkt normal von einem oberirdischen Bahnhof in das U-Bahn-System rein.
Okay, also hat jede U-Bahn hat sozusagen diese Verbindung nach außen. Also es ist, also weil du ja jetzt auch gerade nochmal dieses Thema angesprochen hast, die in hier in Nordkorea, dann Pyongyang oder wie auch immer, dass die da seit den 80ern aus Berlin quasi drin sind. Also die sind nur deswegen noch aus den 80ern aus Berlin dort drin, weil die einfach zu arm sind, sich neue zu leisten oder weil es völlig sinnlos ist.
Ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie gibt, dass zwischen Berlin und Pyongyang ein Tunnel existiert oder so, keine Ahnung.
Jetzt
ich
schon.
Bin der Experte dafür.
Jetzt schon.
Wahrscheinlich im Pergamon-Museum direkt irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch interessant, welche Rolle unterirdische Bahnsysteme in Verschwörungstheorien spielen. Ne?
Große. Glaube, das sind
ja Tunnelsysteme immer ganz beliebt.
Ja.
Ne? Absolut. Es soll ja Tunnel geben, wo die mit Flugzeugen durchfliegen und so. Ja, also war ein interessantes Thema. Vielen Dank dafür. Hätte nicht gedacht, dass ich mich mal damit mit Schlitzwänden befasse.
Aber Schlitzwandgreifer sind auf jeden Fall krasse Dinger und ich muss sagen, wenn ich mich dran erinnere an unser Gespräch, Faszination von Jungs für Maschinen und so, das fand ich jetzt schon sehr faszinierend. Hast du denn ein Thema für mich, Mike?
Ein Thema, ich habe mir jetzt noch keins ausgedacht. Lasse ich dir zukommen und wir werden es dann im nächsten Podcast. Ja. Ja. Aber das nächste ist ja dann erstmal wieder. Ist das ein Kundenservice von mir? Was ist denn dann das nächste?
Nee, wir müssen beim nächsten Mal müssen wir wieder beides anbieten.
Okay, da mache ich einen Kundenservice und ich lasse dir dann noch ein Thema zukommen. Ich lasse mir da mal was einfallen.
Sehr gut.
Gut, alles klar, mach's gut, mein Guter. Ich muss wirklich los.
Ich danke dir, Mike. Bis zum nächsten Mal. Na,
tschüss.
Tschüss.
Klingt jetzt nicht für mich, als ob das Grimme-Preis verdächtig ist, die Aktion.